ganz in der Nähe, wo Heidi einst zu Hause war, darf ich Sie heute begrüßen. Willkommen bei Schweizweit auf Schloss Saleneck in Maienfeld. Uns geht es heute aber weniger um Schweizer Literaturgut oder um blaues Blut als vielmehr um edle Tropfen. Schloss Saleneck beherbergt nämlich das älteste Weingut Europas und hier ist die Weinlese, die wimmelt also schon in vollem Gange. Kommen Sie mit auf eine erlesene Tour.
Wein für Anfänger. Wenn Profis uns reinen Wein einschenken. Hightech im Weinberg. Mit Drohnen und Laserpistolen zu Spitzenqualität. Und Streit unter Winzern. Die Biodebatte erreicht den Weinberg.
What is your name?
Marichu.
Marichu.
Yeah. Woher kommen Sie?
Von den Philippinen.
Haben Sie das schon öfters gemacht? Es ist mein erstes Mal. Meine Freunde haben mich gefragt, ob ich zur Traubenlese in die Schweiz kommen mag. Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit? Es ist nicht schwierig und es macht Spaß. Alles Gute für Sie.
Thank you.
Der Wein ist eine Welt für sich und ich habe davon leider keine große Ahnung, so sehr ich ihn mag. Viel eher schlummert in mir diese leise Vermutung einer lustvollen, verborgenen Welt. Um diese ein bisschen besser zu verstehen, helfen uns zwei Schweizer Sommeliers auf die Sprünge.
O holder Saft, du Fürstin der Getränke. Du Zaubertrank, entspannst, enthemmst, erheiterst das Gemüt. Wer bist du? Wie kommt es, dass der Mensch dich seit jeher hegt und pflegt, du erlesener Tropfen? Fragen wir die Feinschmecker unter den Weinschmeckern. Chandra Kurt, weitgereiste Expertin mit der Vorliebe für Burgunder, und Philipp Schwander, seinerseits wandelndes Weinlexikon mit dem Geruchssinn eines Trüffelhundes. Sie beide haben ihr Leben dem Wein gewidmet und sind für den edlen Rebensaft drum voll des Lobes.
Wein hat so viel mit Kultur zu tun und Kultur ist etwas Großes, Endloses, kaum Greifbares.
Wein ist das Gegenteil eines industriellen Getränkes, wie zum Beispiel Limonade, die immer gleich schmeckt. Wein lebt, hat verschiedene Facetten und entwickelt sich auch während er im Glas ist.
Es ist eigentlich eine Interpretation einer Traubensorte, aus der ein kulturelles Getränk wird.
Verstanden. Wein ist Kultur, eine uralte. Haben doch die Griechen schon Weingott Dionysos verehrt in ihren Trinkgelagen. Dann die Römer mit ihren Legionen den Weinbau über ganz Europa verbreitet. Und heute gibt's ihn auf der ganzen Welt, in unzähligen Variationen, und der Laie weiß nicht weiter. Wie unterscheidet sich der Gute nun vom Schlechten, Frau Kort?
Einen guten Wein erkennt man erst, wenn man ihn auf der Zunge schmeckt. Das sieht man nicht am Etikett und auch nicht am Preis. Es ist egal, ob ein Wein teuer, günstig, alt oder jung ist oder auch woher er kommt. Es ist immer derselbe Vorgang. Man schaut die Farbe an, riecht daran und dann stellt man fest, ist er fruchtig, ist er holzig, ist er verschlossen oder was auch immer.
Exquisite. Ah, superb. Ein Jahrhundertwein. Den muss man direkt beißen.
Es urteilt einfach jeder nach seinem Gusto. So harmlos ist es mit dem Weinlatein. Da hat Loriot uns doch etwas anderes gelehrt.
Was spüren Sie auf der Zunge?
So ein pelziges Gefühl.
Falsch. Die Oberföhringer Vogelspinne ist blumig und überrascht durch ihre fruchtige Frische. Tja, und jetzt mal diese beiden.
Man kann bis zu 800 verschiedene Aromastoffe im Wein nachweisen. Und man kann sich einen Sport daraus machen, alle zu finden. Diese Leute drehen komplett durch. Geröstete Weichselkirschen, feuchtes Unterholz, zugerittener Sattel und was weiß ich alles. Völliger Quatsch.
völliger Quatsch.
Das ist, wie wenn ich ein impressionistisches Gemälde von ganz nah beschreiben würde. Roter, blauer, grüner Tupfer. Das stimmt alles, aber das Bild ist damit nicht beschrieben. Deshalb sollte man einen Wein gemäß der Struktur beschreiben. Das heißt, ist er leicht, ist er schwer, ist er herb, weich, alt oder jung? Wir sind erleichtert. Um den stimmigen Wein zu erkennen, muss man gar nicht so viel wissen. Hauptsache Gaumen, Herz und alle Sinne sind offen für den einen Schluck.
Es ist wie die ultimative Musik, wenn Sie Gänsehaut bekommen und fast weinen müssen. Sie sind berührt, weil Sie spüren, dass das Gefühl, das in diesem Wein ist, plötzlich auch in Ihrem Körper ist. Eine ähnliche Erfahrung wie klassische Musik, wunderbar interpretiert. Ein großartiger Wein, wunderbar gelungen. Aus dem richtigen Boden, aus dem richtigen Jahr. Es stimmt einfach alles.
Welche Wonne, Lust und Suff. Was stellst du alles mit uns an, du Wein.
Ich stehe hier jetzt neben der Gutsbesitzerin, Frau von Gugelberg. Die Weinernte ist die wichtigste Zeit im Jahr. Wie geht es Ihnen dabei?
Bei diesem Wetter gut, sehr gut sogar, weil dann können wir jetzt das reinholen, wo wir ein Jahr dafür gearbeitet haben.
Wir haben jetzt auch gesehen, Sie haben ganz viele Leute, die von weit her kommen, um Ihnen zu helfen. Wie kommen diese Helfer zusammen? Wie rekrutieren Sie die?
Das sind sehr viele von denen sind eigentlich Stammhelfer. Also wir haben eine ganze Liste von Leuten, die sich dann beim Abschluss des Vorjahres sagen, ruf mich nächstes Jahr wieder an. Und da sind wir natürlich sehr froh, weil jeder, der schon mehrmals hier war, weiß natürlich, wie es bei uns funktioniert und ist weniger Arbeit und Aufsichtsaufwand für uns. Mhm.
Worauf muss ich achten? Also könnte ich mir jetzt auch eine Schere schnappen und hier durchgehen und quasi einfach alles abschneiden, wo Trauben dran sind?
Der guten Qualität zuliebe sind wir mit den eigenen Teilzeitmitarbeitern schon durch die ganzen Rebberge durch, gestern, damit eigentlich heute wirklich nur noch geschnitten werden kann. Allerdings verlangen wir von den Leuten auch, dass sie die Traube noch kurz umdrehen und wenn sie dann zum Beispiel sowas sehen, dass das noch rauskommt. Aber mehr müssen sie nicht. Also da ist der ganze Rebberg vorbereitet.
Viele Orte in der Schweiz haben Regen, Hagel und zum Schluss noch ein fieses Insekt den Reben zu schaffen gemacht. Wie ist es bei Ihnen?
Bei uns hat es natürlich auch sehr viel mehr geregnet als andere Jahre. Allerdings sind wir von allem anderen mehr oder weniger auch verschont geblieben. Bei der Kirschessigfliege sind wir dieses Jahr auch etwas betroffen. Uns hat es hauptsächlich viel mehr Arbeit im Rebberg verursacht. Aber von Ernteausfall oder Drama im Rebberg können wir nicht sprechen.
Bei Ihnen läuft vieles noch sehr traditionell ab. Wie halten Sie es mit neuen Technologien im Weinberg?
Da sind wir zu kleinräumig. Da müssen wir zum großen Teil gar nicht drüber nachdenken. Ist auch nicht mein Ziel, weil für mich ist Weinmachen noch immer ein Handwerk. Und wenn es dann wirklich gut gelungen ist, geht es bis zum Kunsthandwerk.
Wir sehen uns gleich nochmal im Weinkeller. Danke vorerst für die Zeit. Hier auf Schloss Saaleneck ist die komplette Weinlese also noch Handarbeit. Auf anderen Weingütern der Schweiz kommt aber immer mehr Hightech zum Einsatz. Drohnen, Satellitenbilder oder Laserpistolen können des Winzers wahre Helfer sein.
Châteauneuf-du-Pape im südlichen Rhonetal. Hier auf dem Weingut Château Fortia wurde es erfunden, das Gütesiegel AOC. Ein schweres Erbe für die Nachkommen von Baron Leroy. Sie müssen ein gewisses Qualitätsniveau über die Jahre halten, egal wie die Wetterbedingungen sind.
Sie sind devenus enorm.
Prall und groß sind die Trauben geworden. Kurz vor der Weinlese hängt alles vom Reifegrad der Beeren ab. Den kann man auf herkömmliche Art mit dem Gaumen analysieren.
Ein neuer Gu in nur einer Woche.
Doch die Reife lässt sich auch aus der Luft respektive dem All bestimmen. Das Weingut Château Fortia setzt dazu auf Satellitenüberwachung. Auf den bearbeiteten Bildern lässt sich auf einer Farbpalette von grün bis rot ablesen, welche Rebstöcke reif für die Lese sind. Die Parzellen lassen sich dann genauestens analysieren.
Wir messen die Infrarotstrahlung. Je höher die gemessene Strahlung ist, umso reifer sind die Trauben. Und daraus können wir indirekt auf den Ertrag einer Rebparzelle schließen.
Vor 4 Jahren zum ersten Mal eingesetzt, hat diese Technologie die Arbeit auf dem Weingut verändert. Die Besitzer haben die Verwaltung entsprechend modernisiert und in neue Produktionstechnologien investiert.
Heute haben wir Informatikwerkzeuge. Wir verfügen über ein Wissen von Landwirtschaftsingenieuren, nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus der Schweiz oder Italien. Und dieses Wissen nutzen wir. Eigentlich sind wir keine Weinbauern mehr, wir sind Firmenchefs geworden.
Firmenchefs, die längst auch auf den neuesten Modetrend aufgesprungen sind, auf den Einsatz von Drohnen. In sehr großen Weingebieten werden sie bereits häufig eingesetzt, beispielsweise für die Kontrollflüge nach einem starken Gewitter oder Hagelschlag. Damit lassen sich Schäden rasch aus der Luft erkennen. Aber zurück auf die Erde, zur Forschungsanstalt Agroscope in Jeanjean in der Watt. Hier werden Kontrollinstrumente getestet, die ebenso futuristisch anmuten. Das funktioniert wie eine Pistole oder wie ein Fotoapparat. Mit Lichtimpulsen messen wir Aromastoffe und Pigmente während des Reifens. Die Entwicklung von der grünen zur roten Traube. Das funktioniert sehr gut. Diese Methode liefert Resultate um einiges schneller als traditionelle Analysen. Für die Labortests braucht es keine großen Mengen mehr. Wenige willkürlich auf eine Rebparzelle gepflückte Beeren reichen. Da die neue Laserpistole mit GPS ausgerüstet ist, lässt sich ein präziser Überblick über den Weinberg gewinnen. Die Laserpistole registriert enorm viele Punkte in einer Parzelle. Die unterschiedlichen Reifegrade lassen sich so gut erkennen. Hier sind Trauben, die weniger reif sind, nahe dem Waldrand oder der Straße entlang. Neue Technologien und die Wissenschaft bringen dem modernen Weinbauern zwar eine genauere Vorstellung seiner Arbeit, doch all die Informationen müssen am Rebstock überprüft werden. Und das geht halt noch immer nur via Gaumen.
Lange genossen Schweizer Weine nicht den besten Ruf, galten sie doch als säuerlich oder langweilig im Abgang. Das hat sich geändert. Einheimische Tropfen trumpfen immer mehr auf. Mit 17 Flaschen pro Kopf im Jahr sind sie in der Konsumhitparade unter den Spitzenplätzen anzutreffen. Woher dieser Imagewandel, respektive wieso sind die Schweizer auf den Geschmack gekommen? Sulamit Ehrensberger ist dieser Frage nachgegangen.
Seit 1500 Jahren wird in der Schweiz Rebbau betrieben und Wein genossen. Vor allem die Mönche kelterten in Klöstern Weine. Auf dem Areal des ehemaligen Klosters Rheinau keltert heute die Staatskellerei Zürich. Die Trauben stammen auch heute noch von Winzern aus der Region.
Eine der Besonderheiten der Staatskellerei Zürich ist sicherlich, dass wir mit über 100 Produzenten aus 26 Gemeinden im Kanton Zürich zusammenarbeiten. Und drei Viertel dieser Produzenten arbeitet schon über 20 Jahre mit uns. Das gibt ein unglaubliches Vertrauensverhältnis für uns und die Produzenten, denn gute Qualität, die beginnt nun mal im Rebberg. Auch wir können nicht mit schlechtem Traubengut dann noch einen guten Wein zaubern.
Ein Winzer kann alles richtig machen, eine Erfolgsgarantie hat er trotzdem nie. Das laufende Jahr hat den Zürcher Winzern Sorgen bereitet. Der nasskalte Sommer und ein sich ausbreitender Schädling gestalten die Weinlese mühsamer als üblich. Von Hand schneidet der Winzer jede schlechte Beere einzeln heraus. Trotz schwierigem Jahr bleibt er typisch winzerisch zuversichtlich.
Bei uns im Rebberg haben wir es beobachtet, wenig oder vergleichsweise wenig Zuckergehalt, aber einer guten Reife. Und ich erwarte, dass es einen guten Jahrgang, sprich einen schönen Wein geben wird, wenn wir unsere Arbeit eben sehr diszipliniert machen, hier jetzt bei der Weinlese.
Ihre Trauben bringen die Winzer aus den umliegenden Gemeinden zur Staatskellerei. Den Pinot Noir, der regionale Blauburgunder, sowie rund 20 weitere Traubensorten verarbeitet der Kellermeister zurzeit fast rund um die Uhr. Vor 150 Jahren galt der hier produzierte Wein als Heilmittel. Dem edlen Traubensaft nicht abgeneigt, beschloss der damalige Staatsschreiber und Dichter Gottfried Keller, den Klosterkeller in einen Staatskeller umzuwandeln. Der Anfang vom Wein als Genussmittel. Der Sprung zum Qualitätswein schaffte der Zürcher Rebensaft aber erst in den letzten 10 Jahren.
Nun sind wir aber in einer innovativen Phase und freuen uns sehr über verstärkten Absatz von Schweizer und Zürcher Wein. Ein Grund ist sicher die jungen wilden Produzenten, die hier nachkommen, die einfach wissen, wie man in der heutigen Zeit dem Kundenbedürfnis entsprechend moderner Wein vinifiziert.
Die Tradition als Grundlage moderner Weinproduktion. Im altehrwürdigen Klosterkeller ist viel passiert. Stahltanks haben Barrikfässern Platz gemacht. Das Produktionsvolumen zählt heute 500.000 Weinflaschen pro Jahr. Einheimische Weine wie dieser werden fast ausschließlich in der Schweiz getrunken. Die Schweizer exportieren nur 1% ins Ausland. Zu wenig gibt's vom Schweizer Rebensaft. Dafür Traubensorten in aller Vielfalt. Laut Sommelier Alberto Russo sind in der Schweiz alle Komponenten da, um edle Tropfen zu gewinnen.
Aus meiner Sicht ist die Schweiz ein großes Weinland. Wir haben über 200 verschiedene Traubensorten. Unsere Rebberge sind konstant, die Qualität steigt stetig. Unsere Winzer sind extrem innovativ. Wie hier sind wir im Zürcher Weinland. Da hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm viel getan. Hier macht es richtig Spaß, Wein zu trinken. Das war vor vielen Jahren noch nicht so.
Die Schweiz gehört inzwischen zu den Top 5 der Weintrinkernationen. Die Eidgenossen, ein einig Volk von Weingenießern.
Frau von Gugelberg, wir sind hier im Fasskeller. Das Schloss ist seit 360 Jahren, Schloss Salenegg, in Familienbesitz. Sie haben es geerbt. Ich stelle mir das als unglaublich große Verantwortung vor.
Für Außenstehende mag das so erscheinen. Wenn man selber drin aufgewachsen ist, ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man das Beste draus macht, was man eben in der Zeit, die einem zur Verfügung steht, machen kann.
Was braucht es, um eine gute Weinbäuerin zu sein?
Eine gewisse Unerschrockenheit, auch eine Bescheidenheit, weil man ist im Grunde genommen der Natur ausgeliefert. Und das Spannendste am Weinjahr ist, dass keines wie das andere ist.
Wie wird dieser Jahrgang, Hand aufs Herz? Ich habe noch keinen Weinbauern gehört, der gesagt hat, ist nicht so gut. Aber wie wird der Jahrgang 2014?
Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir am frühesten, also sagen wir Februar, können wir dann wieder drüber reden. Bei den Weißweinen, beim traditionellen Roten. Die Endbeurteilung ist in einem Jahr, beim Roten aus dem Barrique. Frühestens in 2 Jahren. Wir denken langfristig.
Ich müsste ja dann fast noch mal vorbeikommen.
Auf jeden Fall, lade ich Sie herzlich zu ein.
Sie produzieren aber viel mehr als nur Wein. Was machen Sie alles auf diesem Schloss?
Wir fangen im August an mit dem Verjus. Das ist unser erstes Produkt für die gehobene Küche. Und dann kommen die ganzen Weine. Das sind hauptsächlich Rotwein und 2 Weißweine. Wenn der Wein geworden ist, in dem Sinne, erfährt er bei uns noch eine Veredelung. Und zwar wird er dann weiter vergoren zu Delikatessig. Nachher geht es dann aber weiter, weil diese Barrique brauchen wir ja nur maximal 3 Jahre. Eine Eiche braucht aber 250 Jahre, um groß und stark genug zu sein, ein Fass zu werden. Also kommen die dann eigentlich in die Weiterverwendung, entweder beim Essig als Lagerfässer, und die, die dafür nicht gebraucht werden, werden zu Möbeln umfunktioniert. So können wir was uns die Natur gibt, möglichst lange eben weitergeben und erhalten.
Frau von Gugelberg, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Gern geschehen.
Immer mehr Weinbauern setzen auf Bioweine. Das Thema ist aber kontrovers, denn auch wenn Bioreben ohne Kunstdünger und synthetische Spritzmittel wachsen, dann wird für die Kultivierung der Pflanzen sehr oft Kupfer oder Schwefel eingesetzt. Natürliche Spritzmittel also. Wie viel Gespritztes verträgt ein Biowein? Darüber streiten sich Weinbauern in Graubünden.
Hinter diesem Tor liegt der Traum jedes Jungwinzers. 1,5 Hektar Blauburgunder an bester Lage. In der Bündnerherrschaft bei Jenins im Kanton Graubünden. Der Jungwinzer Jan Luzzi hat das Gut Sprecher von Berneck 2008 übernommen. Letztes Jahr beschloss er, einen Teil auf biologischen Anbau umzustellen. Das feuchte Wetter hat jedoch die Umstellung bei einem Teil der Reben erschwert.
Hier sieht man das ganz deutlich an zwei Dingen. Einerseits auf dem Blatt der falsche Mehltau, eine Pilzkrankheit. Sie hat auf dem Blattrand gewisse Schäden hinterlassen. Bei den Früchten sieht man es bei dieser Rebe auch ganz deutlich. Auf den Seitenästen sind einige Beeren eingetrocknet.
Schäden gab es bei den Rebstöcken, bei denen versuchsweise fast kein Kupfer gespritzt wurde. Dort, wo die Reben mit Kupfer als Pflanzenschutzmittel behandelt wurden, sehen die Trauben gut aus. Kupfer ist im Bioweinanbau zugelassen, aber umstritten.
Kupfer ist eben ein Metall. Man spritzt es im Weinberg und es bleibt dann im Boden und baut sich über die Jahre nicht ab. Wenn das über Generationen gemacht wird, reichern sich mit der Zeit relativ große Mengen an. Und das finde ich nicht sehr sinnvoll.
Ob mit Bio-Label oder nicht, gespritzt wird im Weinanbau immer. Im Biobereich dürfen biologische Mittel wie Kupfer oder Schwefel eingesetzt werden. Beim konventionellen Anbau sind chemische Mittel erlaubt, Herbizide und Fungizide. Und dieses Jahr auch Insektizide wegen der Kirschessigfliege. Das Weinfest in Flesch in der Bündner Herrschaft. Hier ist Biowein kein Thema, wie man auch unschwer auf dem Flyer des Festes erkennen kann. Der Agrochemie Multi Syngenta ist einer der Sponsoren des Weinfestes. In Flesch gibt es keine Bio-Weinbauern. Anstatt Kupfer wie im Bio-Anbau setzen die Flescher Winzer chemische Pflanzenschutzmittel ein. Laut Hans-Rudi Adank, Präsident des Weinbauvereins Flesch, gibt es die perfekte Lösung nicht.
Für die, die im Biobereich arbeiten und auf solche Pflanzenschutzmittel verzichten, sehe ich schon, dass das ökologisch sinnvoller ist. Ob man dem nun Biowein sagen kann oder eben nicht, ist eine sehr schwierige Frage. Manche sagen auch, ein Wein sei nur dann Bio, wenn überhaupt kein Pflanzenschutz eingesetzt wird.
Biowein ist unter Weinbauern ein heißes Eisen. Wir konfrontieren zwei der erfahrensten Bündner Winzer mit dem Thema. Louis Liesch, Biopionier aus Malanz, 2014 zum Schweizer Biowinzer des Jahres gewählt. Und Gianbattista von Scharner, der seit 40 Jahren in seinem Schloss in Reichenau Wein produziert. Biologisch oder konventionell? Wo liegt die Zukunft des Weinanbaus in der Bündner Herrschaft?
Der Vorteil für mich.
Der Vorteil ist für mich der Umweltschutz. Denn ich belaste die Umwelt mit keinem chemischen Mittel.
Keinem chemischen Mittel.
Wir verwenden nur biologische Mittel. Und ich bin überzeugt, dass dies der Weg ist, um weiterzukommen. Der Wein selber ist ja Chemie. Und diese Chemie flankiert man ja bloß mit einer ganz kleinen chemischen Unterstützung, zum Beispiel mit Sulfit, damit er haltbar wird. Das sind Eingriffe, die nötig sind und auch nicht schaden. Das müssen wir ganz klar sehen.
Und welcher Wein ist besser?
Ich bin mir sicher, dass Biowein weniger belastet ist. Ich habe noch keinen guten Wein getrunken, der rein biologisch hergestellt wurde.
Die Diskussion rund um Biowein ist noch lange nicht abgeschlossen. Für Jan Luzzi aus Jenins ist aber jetzt schon klar, dass er auf dem Bioweg weitermachen will, trotz der Schäden an den Reben in diesem Jahr.
Ganz oben steht für mich, die Traubenqualität noch einmal zu erhöhen und damit auch die Weinqualität. Deshalb mache ich das.
In den nächsten Jahren will der Jeninser Weinbauer sein ganzes Weingut auf Bio umstellen. Auf Kupfer als Pflanzenschutzmittel wird er wohl nicht ganz verzichten können.
In dieser Gartenlaube hier verbringt die Gutsherrin oft freie Stunden und schreibt Bücher über Maultiere. Ja, Sie haben richtig gehört, über eigenwillige Maultiere. Von Tieren, die eigenwillige Geräusche machen und von denen es hier sicher auch etliche gibt, handelt der nächste Beitrag. Weinbergschnecken. Ein Blick in unser Archiv hat folgenden Fund hervorgebracht.
Zu Hause warten ein paar hungrige Mäuler, ausschließlich Vegetarier. Von Natur aus sind sie echte Feinschmecker. Das verpflichtet natürlich. Raubtierfütterung der anderen Art. Ich habe ein kleines Tonstudio aufgebaut, damit ich die Tischmanieren meiner Gäste akustisch festhalten kann. Schmatzen Weinbergschnecken beim Essen oder nicht? Eine einfache Frage, nicht einfach zu beantworten. Denn meine Geduld wird von den Hauptpersonen ganz schön strapaziert. Halt ihrem Temperament entsprechend. Zu hören? Rein gar nichts. Jetzt, wo sich die ersten Weinbergschnecken aus dem Haus bequemen, kommen wir der Sache näher. Schmatzen sie? Oder doch nicht? Eilig haben sie es nicht, trotz der leckeren Salate. Aber ich spüre es, sie haben einen Mordshunger. Na dann los, haut rein! Offensichtlich mundet's und man hört es tatsächlich. Wenn man genau hinhört, ist das Schneckenschmatzen so etwas wie ein Raspelgeräusch. Das kommt nicht von ungefähr. Die Spezialzunge der Weinbergschnecke ist mit unzähligen winzigen Zähnchen gespickt, so ähnlich wie eine Feile oder wie Schmirgelpapier. Und so funktioniert die Schmirgelzunge, nämlich ähnlich wie diese Schleifmaschine, bloß nicht so schnell. Nur für den Fall, dass am Stammtisch, in der Schule oder in der Kaffeepause diskutiert werden sollte, ob Weinbergschnecken wirklich schmatzen. Sie tun es. Unüberhörbar.
Man kann natürlich nicht den ganzen Tag um Wein herumschleichen, ohne davon zu probieren. Eine kleine Verkostung lasse ich mir deshalb jetzt nicht nehmen. Ihnen wünsche ich ein genussreiches Wochenende. Bis gleich und Audio miteinander. Viva!